Ja, die letzte Woche war sehr gefüllt, bei mir jetzt persönlich, bei euch vielleicht auch. Und dann hatte ich nicht so die Zeit, die ich mir gewünscht hätte, mich vorzubereiten. Und habe dann aber trotzdem ein Thema gefunden und mich auf ein Bibelbuch vorbereitet, was ich eigentlich immer schon gerne mal besprechen wollte, also mal drüber sprechen über das Bibelbuch. Ein ganzes Bibelbuch besprechen wäre vielleicht zu viel verlangt für einen Sonntag. Also keine Sorge, die Uhr läuft da. Ich habe einen Blick drauf. Ich weiß, wie lange ich hier schon stehe. Nun ist das Geheimnis schon gelüftet, denn Holger hat uns ja die Lesung geboten und hatte Verse aus Sprüche vorgelesen. Und ich wollte über das Bibelbuch Sprüche einmal sprechen. Das Bibelbuch Sprüche ist vor Prediger. Über Prediger spreche ich heute nicht. Aber danach noch ganz kurz, nicht, dass ihr euch wundert. Weil Sprüche hilft, dann Prediger zu verstehen. Aber nur ganz kurz, eine kleine Anekdote am Rande. Das Buch Sprüche selber, es leitet sich ja ein, die Worte Salomos, des Sohnes Davids, des Königs von Israel. Damit ist klar, wer die Worte hier geschrieben hat oder von wem sie kommen. Denn wann das Buch geschrieben wurde, wir wissen es nicht so recht. Wann das in dieser Fassung zusammenrückte. Man weiß, dass das 700 vor Christus schon so existierte. Salomo lebte so 1100 vor Christus. Und dazwischen kann das sein, dass auch andere es zusammengestellt haben in der Form. Denn Salomo selber sagt, oder es wird über ihn gesagt, er hat viele Sprüche angefertigt oder niederschreiben lassen. Davon sind längst nicht alle im Buch Sprüche zu finden. Und das Bibelbuch Sprüche hat einen Anspruch. Es möchte uns weise machen. Und dazu finden wir im Bibelbuch dann eben auch Sprüche. Die sind in sich abgeschlossen. Die haben in sich einen vermittelten Gedankengang. Es ist also nicht eine Geschichte, die man von Anfang bis zum Ende jeweils lesen muss oder mehrere Verse muss man zusammenfassen. Das ist alles nicht der Fall, sondern es sind einzelne Punkte, Kontrapunkte, die da gesetzt werden. Wie so ein Witz. Der hat auch für sich einen Anfang und ein Ende, dann hat er seinen Zweck erfüllt. Und er muss nicht an den nächsten oder der nächste muss nicht an dem vorherigen Witz anschließen. So sind die Sprüche zu verstehen. Also eigentlich ideal, wenn man einfach mal lesen möchte. Man schlägt es auf und liest da, wo man gerade ist. Kann fast nichts verkehrt machen. Außer in den ersten 9 Kapiteln. Da nämlich verhält es sich anders. Da bietet das Bibelbuch Sprüche einen zusammenhängenden Gedankengang. Und zwar über die Weisheit. Die Weisheit wird dort beschrieben, sie kommt von Gott. Und sie will uns weise machen, sie will uns helfen, aber sie hat noch viel mehr bewirkt, denn sie wird im Bibelbuch Sprüche in den ersten 9 Kapiteln sogar personifiziert. Das ist ein bisschen merkwürdig, weil dann wird davon gesprochen, die Weisheit spricht und die Weisheit hat getan und gemacht und so. Und man wundert sich ein wenig. Besonders deutlich wird das im Kapitel 8. Ich lese einmal den Vers 22. Dort spricht die Weisheit. Der Herr hat mich geschaffen als Anfang seines Weges, als erstes seiner Werke von jeher. Von Ewigkeit her war ich eingesetzt, von Anfang an vor den Uranfängen der Erde. Und so geht es dann eben weiter, ne? Also wirklich das erste von Gott kommende, ich sage jetzt bewusst nicht erschaffene, obwohl das Wort hier auch benutzt wird, war die Weisheit. Und dann wird in Vers 30 gesagt, da spricht sie über sich, da war ich Werkmeister oder Schoßkind. Man weiß nicht so recht, wie man dieses Wort übersetzen soll. Aus dem Hebräischen. Es ist unsicher. Werkmeister passt aber, Schoßkind passt auch, bei ihm und war seine Wonne, also vor Gott, Tag für Tag, spielend vor ihm alle Zeit, spielend auf dem weiten Rund seiner Erde und ich hatte meine Wonne an den Menschenkindern. Also man nimmt an, dass diese Person, oder manche setzen diese personifizierte Weisheit mit Jesus gleich. Wobei dann Jesus tatsächlich hier aus Gott kommend oder als erstes Werk Gottes dann auch wieder eine Schöpfung darstellt. Müsste man für sich selber dann jetzt mal studieren. Aber hier wird die Weisheit eben personifiziert und spricht in den ersten 9 Kapiteln. Dann wechselt es aber auch über zu der Weisheit an sich, die wir selber persönlich als Menschen erwerben können. Und da gibt es ein, ja, trauriges Beispiel, will ich nicht sagen, sondern auch so ein Kontrastpunkt in Sprüche, und zwar im Kapitel 30. Da gibt es so eine Selbstauskunft eines Aguas, des Sohnes des Jake, ich weiß nicht, wie man das dann normalerweise ausspricht im Hebräischen, aus Masa. Ausspruch des Mannes. Jake spricht. Bemüht habe ich mich um Gott. Bemüht habe ich mich um Gott und bin vergangen. Denn ich bin zu dumm für einen Mann und Menschenverstand habe ich nicht. Das ist mal ehrlich in den Raum gesprochen. Ich bin zu dumm für einen Mann. Er hat sich selber richtig eingeschätzt. Er war vielleicht sogar ein besonderes Beispiel für jemand, der dumm war. Aber er hat es verstanden. Und dann sagt er in Vers 3, und ich lese das jetzt mal aus der Fußnote, wo die Septuaginta LXX, kennen wir schon, bemüht wird. Gott aber lehrte mich Weisheit, so kenne ich die Erkenntnis der Heiligen oder des Heiligen. Und alles, was jetzt folgt, das sind wirklich schlaue Verse. Das heißt, diese Interpretation des auch unsicheren Textes Vers 3, wo nämlich der masoretische Text sagt, ich bin in Anführungszeichen dumm geblieben, passt nicht zu dem, was dann kommt. Er ist durchaus gereift. Man sieht hier, er hat's erfasst. Nur ein Beispiel, ich lese einmal vor. Gehaltloses und Lügenwort halte von mir fern. Armut und Reichtum gibt mir nicht. Armut und Reichtum gibt mir nicht. Haben wir schon mal gehört, diesen Vers. Lass mich das Brot, das ich brauche, genießen, damit ich nicht satt geworden bin und sage, was ist denn der Herr, damit ich nicht arm geworden bin, stehle und mich vergreife an den Namen meines Gottes. Das sind weise Worte. Gib mir nicht Armut, gib mir nicht Reichtum. Hier haben wir also jemanden, der Weisheit sich angeeignet hat. Und das ist genau der Punkt. Weisheit ist keine Gabe, die uns von Natur aus mitgegeben wurde. So ein Eichhörnchen, das krabbelt aus irgendwelchen Gründen aus seinem Nest oder ein Vogel aus seinem Nest. Und dann können die fliegen. Zunächst vielleicht ein bisschen unbeholfen, aber wir könnten gar nicht fliegen. Ein Eichhörnchen kann vielleicht auch ein bisschen unbeholfen klettern. Ich weiß es nicht, ich habe es noch nicht gesehen. Aber sie können es. Aber was der Mensch nicht kann, ist Weisheit aus sich heraus. Er braucht etwas. Er braucht jemanden, der ihm diese Weisheit lehrt. Und das ist dieser wirklich hohe Anspruch des Bibelbuches Sprüche, uns Weisheit zu lehren. Also Weisheit ist keine natürliche Begabung, können wir festhalten, sondern muss gesucht werden. Und jetzt lese ich mal so ein paar Verse aus Kapitel 1, und zwar von Vers 3 an. Salomo, hatten wir schon gelesen, ist der Urheber, und dann sagt er, um anzunehmen, deswegen hat er das geschrieben, Zucht mit Einsicht, Gerechtigkeit, Recht und Aufrichtigkeit, um einfältigen Klugheit zu geben, den jungen Mann Erkenntnis und Besonnenheit. Der Weise, selbst der Weise, soll zuhören. Der Weise höre und mehre die Kenntnis und Verständnis erwerbe er und weisen Rat. Um zu verstehen Spruch und Bildrede, Worte von Weisen und ihre Rätsel, die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis, Weisheit und Zucht verachten nur die Narren. Also selbst der Weise wird hier noch angesprochen, in Anführungsstrichen Weise, da gibt es sicherlich Abstufungen, er soll zuhören, er soll auf Gottes Wort hören. Dann wird er von dem Einfältigen gesprochen, der Klugheit lernen soll, und zu dem kommen wir gleich nochmal. Da wird nämlich im Vers 20 dann gesagt, die Weisheit, sie spricht auf den öffentlichen Plätzen, dort draußen, wo es lärmt, lässt sie ihre Stimme erschallen. Wo man am lautesten lärmt, ruft sie. An den Eingängen der Tore in der Stadt spricht sie ihre Worte. Das ist Vers 20 und 21 von Kapitel 1. Hier wird uns also zugesichert, die Weisheit ist jetzt nicht etwas, das irgendwo verborgen, gesucht werden muss und wo man den entscheidenden Tipp bekommen muss, sondern in irgendeiner Form liegt dieser Faden aus, den man so greifen kann und dann kommt man ihr nahe. Also Gott hat die Weisheit jetzt nicht versteckt, sondern dort, wo es laut ist, an den Toren der Stadt, wo man durch muss, da kann man gar nicht dran vorbeigehen, dort ist sie. Also Gott hält sie bereit für einen jeden. Dann sagt aber der Sprücheschreiber oder Gott, bis wann ihr Einfältigen wollt ihr Einfalt lieben und haben Spötter ihre Lust im Spott und hassen die Toren Erkenntnis. Wendet ihr euch meiner Mahnung zu, siehe, so will ich euch meinen Geist sprudeln lassen, ich will euch kundtun meine Worte. Ich nehme das jetzt mal so beim Worte, wie es da steht. Bis wann, ihr Einfältigen, wollt ihr Einfalt lieben? Das ist ja heute nicht mehr so angesagt, ne? Irgendetwas mit Namen zu bezeichnen. Ein Einfältigen zum Beispiel. Wer ist denn jetzt der Einfältige? Muss ich da jetzt mit dem Finger auf irgendjemanden zeigen, vielleicht sogar auf mich oder auf irgendjemand anders, auf meinen Nachbarn, auf irgendwen, den ich für einfältig halte? Auf dich? Okay, gut. Aber hast du dazugelernt, hoffe ich. Dann habe ich so überlegt, ich nehme jetzt einfach mal so ein Blatt Papier. Dieses Blatt Papier hat einen gewissen Informationsgehalt. Es steht nämlich nichts drauf. Das ist nicht allzu viel. Es hat 4 Seiten. So ein paar Löcher habe ich von Horst Dieter bekommen. Die kennt er sicherlich noch. Wo ist er? Da hinten. Genau, das ist so ein Druckerpapier, das dann eben so herausgeführt wurde aus einem Drucker. Es hat einen gewissen Informationsgehalt, aber der ist relativ gering. Länge, Breite, die dritte Dimension hier, die Dicke, die können wir fast vergessen. Ich spüre nichts, also das ist fast gar nichts. So, also das ist nicht viel, was wir von so einem Blatt entnehmen können. Aber wir können das aufwerten, dieses Blatt Papier. Aha, wir können was draufschreiben, ist aber verboten. Wir müssen das irgendwie anders machen. Wir können das einmal falten. Dann haben wir etwas Einfältiges. So, das ist einmal gefaltet. Ja, aber lacht, ne? Der Informationsgehalt ist jetzt höher geworden. Ich hätte es ja auch hier unten falten können. So, dann hätte jemand gedacht, siehste, ein Drittel, zwei Drittel, damit will er uns irgendwas sagen. Oder aber, ne, ich bin jetzt nicht einfältig, sondern bin zweifältig, dreifältig, vierfältig. Ich falte das mehrere Male und dann gibt das so ein Kunstwerk. Kennt ihr vielleicht, so Kinder haben das manchmal. Die stecken die 4 Finger da rein und dann gehen da vorne so 2 Papageienschnäbel auf. Also eigentlich 4, die so in der Mitte sich alle treffen. Ich kann das gar nicht so nachmachen und dann gehen die so auf. Dann haben wir aus etwas Einfachen, Einfältigen, etwas Vielfältiges, hätte ich fast gesagt, Mehrdeutiges, mit mehr Informationsgehalt gemacht. Bis wann, ihr Einfältigen, wollt ihr Einfalt lieben? Man kann Einfalt lieben. Nicht diesen Zettel einmal gefaltet, sondern vielleicht einfache Unterhaltung. Ganz kurz gestrickt, ohne irgendwelchen Gehalt. In Wirklichkeit verlorene Zeit. Da rechne ich mich gerne mit ein. Also ich bin auch jemand, der bei seiner Unterhaltung manchmal sich fragt, war es dieses wert gewesen? Muss ich nicht dauernd irgendwelche Bücher lesen, die irgendwelche Preise gewonnen haben? Und darf nicht auch mal sowas mir, zum Beispiel ich jetzt, anschauen? Aber manchmal muss man sich die Frage stellen, habe ich jetzt meine Zeit richtig eingesetzt? Und Einfalt zu lieben kann sich ausarten. Man kann zum Schluss nur noch die Einfalt lieben und überhaupt nichts mehr, was irgendeine Entwicklungsarbeit erfordert, ein Nachdenken sich erarbeiten wollen. Sowas kann passieren. Wir sollten die Einfalt also nicht lieben, auch wenn sie vielleicht manchmal ein gewisser willkommener Zeitvertreib sein darf. Dann gibt es noch die Spötter, die ihre Lust haben am Spott, die gar nichts glauben, die alles lustig finden. Oder aber Toren, die Erkenntnis hassen. All das, sagt Gott, solle nicht sein. Wir sollen uns seinem Wort zuwenden. Und dann spricht Gott Worte zu solchen Menschen, die ernst sind. Denn er sagt, weil ich rief und ihr euch weigertet, mir zuzuhören. Ich fasse das mal in so eigenen Worten so ein bisschen zusammen. Und ihr Fahren ließet all meinen Rat und meine Mahnung nicht wolltet, so will auch ich bei eurem Unglück lachen. Will spotten, wenn der Schrecken über euch kommt. Das ist jetzt überhaupt nicht so, wie man Gott allgemein versteht. Immer nett, immer freundlich, in der Not ein Helfer. Hier sagt er, ich habe euch immer die Hand gereicht und die Hand gereicht und die Hand gereicht. Und jetzt passiert es eben. Jetzt müsst ihr die Folgen eures Tuns auch mal erfahren und ich werde lachen. Dann sagt er, weil sie Erkenntnis gehasst und die Furcht des Herrn nicht erwählt haben, mein Rat nicht gewollt und verschmäht haben, all meine Mahnungen, sollen sie essen von der Frucht ihres Weges, von ihren Ratschlägen sich sättigen. Ja, die Abkehr der Einfältigen tötet sie und die Sorglosigkeit der Toren vernichtet sie. Doch wer auf mich hört, wird sicher wohnen und kann ruhig sein vor des Unglücks Schrecken. Das sind also wirklich ernste Worte. Da wird nichts beschönigt, so von wegen, geht schon irgendwie alles gut. Gott sagt, es kann auch richtig ins Negative abdriften und dort auch für jemanden enden. Deswegen sollten wir uns mit der Weisheit, mit den Sprüchen auch beschäftigen. Ich weiß nicht, wann ich die zuletzt wirklich einmal komplett gelesen habe. Muss schon sehr lange her sein. Aber es sind Worte, die man vielleicht empfehlen kann. Diesen und jenem, der vielleicht gerade in einer Glaubenskrise sich befindet oder überhaupt in einer Lebenskrise oder sich gerade nicht wohlfühlt, einmal die Sprüche zu lesen. Das ist etwas, was ich meinen Kindern vorlesen kann. Wunderbar. Ich muss mir jetzt nicht so viel Gedanken machen. Ach, welche Geschichte und wie und was. Da kann ich jetzt einfach mal die Sprüche rüberreichen. Und Gottes Geist kann bei mir, ich höre es ja auch, und bei dem Empfänger der Botschaft wirken. Denn das, was die Sprüche uns sagen, erschließt sich nicht immer unbedingt sofort. Aha, ja, jetzt mache ich dies, jetzt lasse ich jenes. Es sind manchmal auch Worte, wo wir fühlen, sie haben eine Schwere, sie haben eine Bedeutung, sie haben Recht. Und dann sitzen sie und irgendwann entfalten sie ihre Wirkung. Und das ist der Gedanke vom Kapitel 2 dann, und das fasse ich jetzt einfach mal zusammen. Wenn wir uns damit beschäftigen, wenn wir danach suchen, wie nach Schätzen, ihm nachspüren, wie nach Silber danach suchen, dann sagt er, das hatten wir schon gehört, Holger hatte das vorgelesen, die Weisheit Gottes verstehen. Wie nach Silber danach suchen. Silber fand man nicht in den Flussläufen, selten, gediegenes Silber, mehr Gold. Silber aber ist etwas, was in der Natur relativ wenig gediegen vorkommt, also oberflächennah, sondern man muss es ergraben. Und zwar nicht in der Erde, sondern in irgendeinem Bergwerk. Also Silber zu erwerben, das war Arbeit. Und so ist auch für uns die Aufforderung, sich mit den Inhalten der Bibel wirklich tiefgehend zu beschäftigen. Es gibt dieses oberflächliche Einmal-Lesen, aha, und es gibt dieses Studieren der Bibel. Das sollten wir vielleicht bei manchen wichtigen Themen wirklich mal tun. Stellen wir uns die Frage, was wäre wohl, wenn Gott uns fragen würde, hast du es bis ins Letzte studiert und für dich eine Antwort auf die Frage gefunden? Und da gibt es ja so manche strittige Frage oder offene Frage. Und wir müssen dann sagen, also so wirklich ganz in die Tiefe haben wir das nicht, also uns studiert. Es fehlte eigentlich noch was. Wir haben darüber gelesen, ja, aber nicht wirklich die Bibelstellen gegenübergestellt. Und das ist etwas, was immer hilfreich war in der Vergangenheit, Gottes Willen dann auch zu verstehen. Und so kommen wir dann jetzt noch einmal zum Buch Prediger. Da ist es vielleicht auch einigen anderen hier so geschehen in der Vergangenheit. Wir haben das Buch Prediger einmal hier gemeinsam betrachtet. Das kam von Christoph und Kat und ist vielleicht 7 Jahre her ungefähr. Ja, ne? Ungefähr 7 Jahre her. Und man denkt dann immer, ja, was soll denn dabei anderes herauskommen, wenn man das Buch Prediger liest, als bereits herausgekommen ist. Ich habe es auch schon mal gelesen. Ich kenne doch die ganzen Verse, manchmal auch Sprüche dort. Und es ist das dabei herausgekommen. Wir haben es wirklich Stück für Stück betrachtet. Und für mich persönlich hat sich die Erkenntnis verfestigt, das Buch Prediger ist ein Buch, was zeigt, wie es nicht funktioniert. Da spricht jemand, der Gott nicht dort an die Stelle gesetzt hat, wo er im Leben eigentlich hingehört. Und dann kommen solche Gedanken wie, ja, für alles gibt es eine Zeit und dann kann man Steine hinwerfen und wieder aufsammeln, ne, und alles, was du tun möchtest, das tue jetzt, weil im Tod, ne, und wenn du was hast, um dich zu freuen, dann wahrscheinlich die Frau deiner Jugend, das ist das, was Gott dir gegeben hat. Also das ist ja das Gegenteil von dem, was wir im Neuen Testament lesen, wo Menschen leben, brennen in der Zukunft und sehen, was auf sie zukommt, begeistert sind, wo sie nicht sagen, naja, irgendwie müssen wir die Zeit hier rumkriegen, hoffentlich wird es nicht so schwer, sondern die begeistert sind. Und im Prediger sehen wir, was passiert, wenn wir das Leben nicht, oder Gott, nicht an die erste Stelle in unserem Leben stellen. So, das kam für mich persönlich, vielleicht könnt ihr das mal für euch nochmal machen, bei heraus, als ich mich tiefgehend mit Prediger, also hier in unserem Kreis, beschäftigen musste, in Anführungszeichen. So, und das ist das, wozu uns die Bibel auffordert. Wir sollten wie nach Silber danach suchen, danach forschen. Und was auch immer dabei rauskommt, Gott wird das sehen und uns segnen. Und es wird nicht ohne Ergebnis bleiben. Das ist, denke ich mal, wirklich das Versprechen, was Gott gibt. In Vers 33, Kapitel 1, sagt er, doch wer auf mich hört, wird sicher wohnen, kann ruhig sein, vor des Unglücks schrecken. Was für ein Versprechen. Glauben wir, dass Gott seine Versprechen einhält? Ja. Jetzt sagt er, wer auf mich hört, wird sicher wohnen und wird keinen Schrecken erleben. Dann wird es auch passieren. Also Gott verpflichtet sich in Anführungszeichen mit solchen Worten, das auch wahr werden zu lassen. Wir tun unseren Teil und Gott wird seinen Teil tun. Also das wirkt schon, bevor es überhaupt schwierig wird im Leben, dieser Spruch. Dass wir nämlich wissen, wir haben Gott an unserer Seite, weil wir unseren Teil getan haben.